Plaudertaschen, der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen.
Ich habe die Ehre, hier heute auf der Bühne mein Podcast-Praktikum abzulegen. Ich bin ja tatsächlich nicht so der große Podcaster, muss man sagen. Ich wollte vor über 2 Jahren einen Podcast machen, daraus ist Freitags im Fahrstuhl geworden. Also so, das ist ja nicht so ein richtiger Podcast. Beobachte und höre natürlich aber die ein oder andere Folge vom Plaudertaschen-Podcast. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal den Plaudertaschen-Podcast hier live auf der Bühne. Und wir machen es zu zweit. Das ist halt so mein Praktikum, Podcaster zu werden. Vielen Dank für die Einladung. Das ist ja so eine Gegeneinladung jetzt sozusagen. Wir haben euch eingeladen und im Gegenzug hast du mir die Möglichkeit gegeben, hier mitzumachen. So ist es.
Der Plaudertaschen-Podcast wird euch präsentiert von der Sparkassen Consulting, das Beratungsunternehmen in der Sparkassenfinanzgruppe. Wir stehen seit über 30 Jahren an eurer Seite, denn wir beraten Sparkassen. Mit der Sparkassen Consulting erhaltet ihr Lösungen von der Strategie bis zur Umsetzung. Dabei zählen Fragen zu Prozessen, Personal, Vertrieb und Strukturen im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu unseren Kernkompetenzen und das end-to-end. Gemeinsam Sparkasse gestalten mit der Sparkassen Consulting. Mehr über uns unter www.s-c.de und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Also, herzlich willkommen zum Plaudertaschen-Podcast. Mein Name ist Robin Nehring. Ja, und gemeinsam mit normalerweise mit Patrick Fritz, ja, sprechen wir über das Banking von morgen. Heute natürlich nicht mit Patrick Fritz, sondern mit Thorsten Hahn als Co-Moderator. Ich freue mich sehr, dass wir das heute machen können. Und wir haben wie immer im Podcast 2 Gäste, und zwar live hier vor Ort. Und zwar unsere erste Gästin, die wir dabei haben, ist Anna Friesen. Anna war auch schon einige Male bei uns im Podcast dabei, beziehungsweise, doch, nee, das ist das erste Mal, glaube ich, dass du dabei bist. Nein, du warst schon mal dabei.
Ich glaube, das zweite zumindest.
Das zweite Mal. Anna leitet den Sparkassen Innovation Hub. Und ja, vielleicht erklärst du mal ganz kurz auch unseren Hörerinnen und Hörern, die kennen es wahrscheinlich, aber hier im Raum vielleicht nicht so, was der Sparkassen Innovation Hub macht.
Ja, total gerne. Also der Sparkassen Innovation Hub ist eine zentrale Innovationseinheit in der Sparkassen Finanzgruppe und wir wurden gegründet mit dem Ziel, kundenzentriert Lösungen zu erarbeiten und auch auszuprobieren, auch sehr, sehr gerne mit Fintechs zusammen. Und genau, gemeinsam mit unseren Beiratshäusern gehen wir da den ganzen Innovationsprozess von der Trend- und Foresight-Analyse bis hin zu mehrfach validierten Prototypen.
Super, danke, dass du dabei bist. So, wer ist unser zweiter Gast? Unser zweiter Gast ist Björn Wolf, CEO von Lendors. Ich habe gesehen, 4 Monate hast du mal Deutsche Bankluft geschnuppert. Das scheint dir nicht ganz so gefallen zu haben. Dann gab es Paymill, Beratung Accenture und McKinsey, dann noch 2 weitere Startups. Aber erzähl doch mal kurz, was Lendors macht.
Kann ich gern machen, vielen Dank. Genau, was wir machen, wir fokussieren uns auf Studierende aus nicht-europäischem Ausland, insbesondere von Entwicklungs- und Schwellenländern. Und auf deren Finanzierung. Die haben Schwierigkeiten damit, keinen BAföG-Anspruch. BAföG-Anspruch besteht nur für inländische Studierende oder europäische Studierende. Und aufgrund von mangelnden Schufa-Auskünften und sonstigen Kreditwürdigkeiten gibt es eine Schwierigkeit, an Finanzierung zu kommen, obwohl häufig die zukünftigen Aussichten sehr, sehr positiv sind. Und das ist genau das, was wir uns zum Ziel gesetzt haben, dass nicht mehr der Geldbeutel der Eltern darüber entscheidet, wer die Bildung bekommt, sondern die Eignung.
Spannend. Warum sitzen wir in dieser Konstellation jetzt gerade hier? Also auf der Fintech-World ist es ja so, dass es gibt entsprechende Pitches, es gibt Tracks. Wie viel Stück? 13 Tracks habt ihr, glaube ich? 14 Tracks, fast. Ja? 14 Tracks, es gab Pitches von Startups. Und ich durfte heute Morgen bei einem Track Finanzierung dabei sein. Da habe ich Björn kennengelernt und fand das Startup total gut. Wir gehen gleich ein bisschen näher drauf ein. Und wir haben auch gesagt, dass wir zusätzlich nochmal jemand mit dazu nehmen, der auch in der Jury sitzt und auch tief auch im Fintech-Ökosystem unterwegs ist. Deswegen, Anna, bist du dabei. Und ich möchte direkt anfangen mal mit dir, Björn. Du hast ja eben so ein bisschen erzählt, was Lendors macht. Was ich verstanden habe, ist es so eine Art Brain Capital. Das heißt, ihr ermöglicht eben Studenten aus Drittländern, so habe ich es verstanden, eben in Europa zu studieren, ermöglicht es auch dann entsprechend die Finanzierung mitzubekommen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und was sind so die ersten Schritte? Wie alt seid ihr? Sind jetzt viele Fragen, aber ich glaube, du kannst es ganz gut einordnen.
Kann ich gerne darauf eingehen, vielen Dank. Genau, also im Wesentlichen, es gibt einige Überschneidungen mit Anbietern wie Brain Capital oder Chancen NG. Wir machen das Ganze auch als Income Share Agreement, also wir finanzieren das nicht als Kredit, sondern wir nehmen einen Prozentsatz des zukünftigen Einkommens als Zahlung zurück. Das heißt, je mehr die Studenten nach dem Abschluss verdienen, desto mehr bekommen wir zurück und je weniger die verdienen, desto weniger, also maximales Alignment. Wie lange wir das machen? Wir machen das jetzt ungefähr seit anderthalb, bald zwei Jahren. Wir waren letztes Jahr bei Techstars Future of Finance gewesen, dem Frühphasen-Accelerator für Startups in Amsterdam, ursprünglich London, jetzt Amsterdam, und sind jetzt seit anderthalb, bald zwei Jahren am Start.
Wir reden ja auch über Banken, dann geht es um Finanzierung. Wie seid ihr finanziert? Du hast eben ein bisschen was erzählt, vielleicht teilst du das nochmal mit.
Genau, also vielleicht erstmal ganz prinzipiell, der Grund, warum wir überhaupt existieren, ist auch teilweise, dass Banken diese Lücke, die wir bedienen, nicht bedienen oder nicht bedienen können oder nicht bedienen, liegt daran, dass in der klassischen Kreditentscheidung unsere Kunden durchfallen. Also wir sehen das immer wieder, dass unsere Kunden, Leute, die nach Europa kommen, bereits einen Abschluss haben, Ingenieurswesen oder Informatik aus einem Nicht-EU-Land, aus einem Entwicklungs- oder Schwellenland, kriegen klassischerweise keinen Kredit bei einer Bank. Und das heißt, wir agieren dann als Bankenersatz und machen eigentlich die Aufgabe, nämlich Finanzierung von Leuten, die eine gute Kreditwürdigkeit haben, die aber die Banken nicht wahrnehmen können, weil die klassischen Feststellungen der Kreditwürdigkeit nicht klappen bei Leuten ohne Schufa-Auskunft und ohne ähnliche Daten. Und zu unserer eigenen Finanzierung. Wir sind klassisch über Venture Capital finanziert. Also wir haben jetzt letzten September eine Runde geraced. Da waren verschiedene Frühphasen-VCs dabei. Evergreen Ventures war dabei. Es war ein kleines Ticket von Early Bird Vision Lab auch dabei und verschiedene andere. Und die sichern unseren Runway. Wir trennen relativ stark zwischen den Geldern für uns, die quasi in unsere eigene Gesellschaft gehen, die für Gehälter und für Maßnahmen verwendet werden, und Gelder für die Studenten, die wir separat in SPVs oder in Unterteile.
Aber wo packen. Kommt eure Rendite her? Also du hast jetzt gesagt, wer die Motivation hat, euch Geld zu geben, dass ihr weiterverleiht. Das wäre meine Frage auch noch gewesen, die hast du jetzt beantwortet. Wobei man dann immer noch fragt, was treibt so ein VC ausgerechnet, dieses Thema zu finanzieren, müsste man. Vielleicht auch, sagst du dazu auch noch was. Aber wo kommt denn eure Rendite her? Also zahlen die Studenten hinterher deutlich mehr zurück, als sie eigentlich bekommen haben? Oder wo ist der Fun-Faktor für den Investor?
Genau, es gibt wir haben drei verschiedene Einnahmequellen. Das eine ist, wir haben eine klassische Abschlussgebühr. Also wenn ein Student beispielsweise 10.000 Euro aufnehmen möchte, dann nimmt er 11.000 Euro auf und es geht 1.000 Euro Origination Fee oder Abschlussgebühr an uns, die aber aus dem aufgenommenen Geld rauskommen. Das zweite ist die Rückzahlung. Ja, in den erfolgreichen Fällen zahlen die Studierenden deutlich mehr zurück, als sie bekommen haben. Also wenn jetzt jemand einen Master macht in Ingenieurswesen an der RWTH Aachen und nachher einen super Job bekommt als Teamleiter bei Siemens, dann ist dadurch, dass wir einen Prozentsatz des Gehaltes nehmen und das Gehalt sehr hoch ist, auch die Rückzahlung deutlich höher als das, was der Student genommen hat und auch höher als das, was ein normaler Kredit, falls er ihn dann bekommen würde, wäre. Dafür haben wir im Gegenzug auch das Risiko, wenn die Person keinen Job bekommt oder einen sehr, sehr schlecht bezahlten Job, haben wir entsprechend auch keine Rückzahlung, die wir bekommen. Und das ist unser Risikomanagement, dass wir quasi sagen, die Gelder, die von den Studierenden zurückkommen, übersteigen die Kapitalkosten. Und das ist die Marge, die drinsteckt. Und es gibt noch einen dritten, den ich ganz kurz anschneiden möchte. Und dann bin ich auch gleich wieder ruhig. Die Studierenden, die kommen, sind im deutschen Bankwesen und auch generell im deutschen Wesen nicht sozialisiert. Also haben keinerlei Girokonten, haben keine Haftpflichtversicherungen, haben noch keine Krankenkasse, haben keine anderen Produkte. Und das ist ein Thema, in das wir jetzt auch mehr und mehr reinkommen wollen. Dass die Studierenden, die kommen, die uns auch häufig fragen, was sollen wir denn machen, was ist denn die richtige Lösung und wo soll ich mich versichern und was soll ich für Produkte wählen? Das ist ein weiterer Punkt. Und perspektivisch auch die Unternehmen, die später Studenten anstellen, wenn wir da eine Vermittlerrolle spielen, ist es ein weiterer Revenue-Kanal. Aus den ersten beiden haben wir bereits Umsätze, also die Umsätze durch die Origination-Fee und die Umsätze durch die Rückzahlungen von den Studierenden, die anderen bauen wir noch auf.
Okay, sehr spannend.
Diese Folge wird euch präsentiert vom S-Broker, dem Online-Broker der Sparkassen. Der S-Broker bietet Sparkassen immer die richtige Brokerage-Lösung, ob mit oder ohne Beratung. Und für Nachwuchskunden bieten wir Depot Plus Sparkassen mit Young Invest jetzt auch ein besonders attraktives Angebot. Mit günstigen Konditionen und umfangreichem Wissensangebot wie E-Learning-Plattform oder Podcasts zum Thema Börse.
Anna, jetzt hast du hier dir Startups angeguckt. Aber du guckst ja auch generell guckt ihr euch auch Startups an, aber ihr habt auch zu tun logischerweise mit Sparkassen, also tradierten Banken. Du hast also sozusagen so ein...
Er sagt das immer so negativ. Ich weiß gar nicht, warum du das machst. Jedes Mal.
Negativ?
Jedes Mal.
Auch? Ja, auf Sparkassen? Nein, das ist gar nicht negativ. Ich bin ein großer Fan von Regionalbanken.
Gut.
Möchte ich hier nochmal sozusagen auch tonspurtechnisch dokumentieren. Nein, du hast so einen globalen Blick auf Startups, tradierte Banken, also Sparkassen, und das ist nicht negativ gemeint. Und ihr seid ja nun mal das Innovation Hub. Wo siehst du, und wir reden die ganze Zeit davon, die Bank weiter in die Zukunft zu tragen. Es gibt sehr viel Kritik, weil tradierte Banken irgendwie zu langsam sind etc. Wo siehst du die größten Baustellen und Hemmnisse, die Bankbranche in die Zukunft zu tragen? Und womit müssten sie sich beschäftigen?
Ich glaube, viel davon, also wenn wir uns die Themenwelten angucken, die ihr hier heute auf der Veranstaltung habt, 14 an der Zahl, ich glaube, in all diesen Bereichen steckt was drin. Also grundsätzlich der Aufruf immer wieder auch, also ich habe es ja vorhin gesagt, wir fangen bei der Trend- und Foresight-Analyse an. Einerseits ist die Herausforderung im Hier und Jetzt, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden und der Sparkassen natürlich irgendwie zu bedienen und die Produkte und Prozesse, die wir heute schon haben, besser zu machen und immer wieder zu verbessern und zu optimieren im laufenden Prozess und gleichzeitig den Blick für die Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren, um einfach frühzeitig schon die Grundlagen zu legen. Und da werden uns solche Themen wie KI, das ist natürlich in aller Munde, natürlich die nachwachsenden Generationen und all diese Themen auf jeden Fall begleiten. Und das sind aber auch, Nachhaltigkeit ist auch einer eurer Tracks, das sind die Themen, die kommen werden und wo, glaube ich, alle ja einfach nur besser werden können. Also es gibt schon sehr, sehr viele Ansätze und gleichzeitig kann man da immer noch drauf aufbauen und immer noch mal eine Schippe drauflegen.
Was ist denn so ein Kern-Takeaway quasi von dem ersten Tag von der Fintech-World, wo du sagst, hey, das ist ein Startup oder ein Fintech, was du gesehen hast, wo du sagst, hey, das ist echt mal cool, das habe ich vielleicht vorher noch nicht so auf dem Schirm gehabt oder vielleicht gibt es das auch gar nicht.
Ich kann ehrlich gesagt nicht ein einzelnes Fintech jetzt highlighten, weil ich für morgen noch sehr viel auf meiner To-Do-Liste habe bei 14 Themenwelten und so vielen Fintechs, die es hier gibt. Ich persönlich fand, also es ist einfach ein bunter Themenmix hier gerade. Ich fand den Einstieg heute Morgen, da ging es schon um das Thema Diversität beispielsweise. Es ging dann weiter mit Female Finance. Ich habe mich heute aber auch über das Thema Fördermittelbeantragung und Bewilligung unterhalten. Ich habe mich gerade im Kontext Corporate Banking auch über sozusagen Vertriebsanlässe unterhalten können, über Risikomanagement und die Optimierung dessen. Also es würde mir jetzt total schwerfallen, ein Highlight zu nennen. Ich glaube, ja, allein dieser Austausch und das Zusammenbringen eben dieser tradierten Welt, um das Wording einmal zu übernehmen, mit den Gedanken der Fintechs und Startups, die wir hier haben, und die zusammenzubringen und auch zu gucken, wie kann man eine gute gemeinsame Lösung finden. Ich glaube, das ist der größte Benefit heute hier auf dem Gelände.
Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin. Am 24. und 25. April 2024 öffnet die Messe Berlin ihre Türen für die FIBE, das neue Fintech-Festival Europas. Die FIBE richtet sich an das gesamte Fintech-Ökosystem. Vom Startup über Investoren und klassische Banken bis hin zur Politik. Das Event möchte das gesamte Ökosystem zusammenbringen und eine Plattform zum Austausch bieten. Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIBEPODCAST 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.
Dann frage ich dich nochmal, Björn, was ist denn der Mehrwert für euch als Fintech, auf einer Veranstaltung wie der Fintech World zu sein, um dann auch auf Banken zu treffen, weil das ist ja auch ein Hauptaugenmerk, wo du auch, Thorsten, draufsetzt, ja? Weil ihr ja erstmal sagt, okay, ihr füllt eine Lücke, die Banken nicht füllen, aber am Ende hast du jetzt auch darüber gesprochen, dass es jetzt Angebote gibt, die ihr selber gar nicht anbietet, wie Versicherungen etc. Ich sind nicht nur, sind ja nicht Versicherungen, sind ja auch Spardinge und so weiter, weil wenn derjenige im Job ist, wo ist da die Schnittstelle und wo macht es dann auch Sinn, auf so einer Veranstaltung zu sein für euch?
Ja, also...
Außer auch hier auf der Bühne zu sitzen, klar.
Das ist natürlich auch sehr schön. Nee, die Veranstaltung ist extrem spannend. Ich glaube, das meiste ist einfach immer mit Zufall. Also ich glaube, man kann es gar nicht so richtig gut planen, was passiert, sondern man spricht mit Leuten und es ergeben sich einfach spontan Möglichkeiten. Das heißt, ich komme gar nicht unbedingt mit einem Plan exakt nach der Veranstaltung, möchte ich 5 Gespräche gehabt haben und 2 neue Partnerschaften angebahnt haben, sondern eher eine offen sein für die Zufälle, die sich ergeben, und das war unser Hauptfokus. Gleichzeitig, klar, wir werden irgendwann die nächste Venture-Runde machen. Es gibt auch einige VCs, die hier waren, haben wir auch ein paar Gespräche geführt. Und dann das Thema Finanzierung unserer Studenten ist ein kapitalintensives Geschäft. Auch da sind wir auf der Suche nach Fremdfinanzierungen und weiteren Finanzierungen. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um Gespräche anzubahnen in einem informellen Rahmen. Und darüber hinaus gibt es diverse Vorträge und auch das ist ganz spannend, mal zuzuhören. Also vorhin haben wir gerade einen über Gen-AI gehört, den Petra Kutscher-Vortrag und diverse andere. Und auch das ist immer spannend, um sich Impulse einzuholen.
Ich hätte vielleicht noch mal eine Geschäftsmodellfrage, die mir eingefallen ist. Ich meine, wir wissen, wie schwer es ist für heimische Unternehmen in ihrem heimischen Markt, ihr Thema sichtbar zu machen, wie viel Marketing man ausgeben muss, um seine Marke bekannt zu machen. Ihr müsst eure Marke und euer Thema irgendwo im nicht-europäischen Ausland präsentieren. Nicht? Also wie kriegen die Leute überhaupt mit, dass
du
es
euch gibt?
Du hast
das Geschäftsmodell wieder nicht verstanden. Ne?
Ja, haben wir noch nicht ausführlich genug gesprochen. Nee, das ist ganz spannend. Also für nicht-europäische Studierende, um überhaupt ein Visum zu bekommen, müssen die ein Sperrkonto aufmachen. Das ist eine gesetzliche Anforderung. Und das ist quasi der Flaschenhals, wo alle durch müssen. Und wir haben eine Partnerschaft mit Expatrio, das ist der größte Anbieter, glaube ich, von Sperrkonten in Deutschland. Und die haben quasi eine Sichtbarkeit auf die ganzen ausländischen Studierenden. Okay. Das heißt, wir müssen keine B2C-Ansprache machen auf alle möglichen Studierenden, sondern wir gehen auf die Aggregatoren. Ja. Und wir haben auch einige Partnerschaften. Also wir haben mit der HSG in St. Gallen eine Partnerschaft und wir haben mit Stockholm School of Economics und diversen anderen Unis und die listen uns letztendlich auf ihrer Webseite als Funding-Möglichkeit und die ausländischen Studierenden sehen dann, okay, Möglichkeit 1 kommt für mich nicht in Frage, Möglichkeit 2 ist nur für EU-Bürger, Möglichkeit 3 passt auch nicht und landen dann irgendwann bei
jetzt
uns.
Jetzt habe auch ich es verstanden.
Ich habe tatsächlich noch mal eine Frage an dich, Anna. Wenn du so auf die Trends 2024 guckst, mal so ein bisschen breiteren Blick zu haben. Was ist ein Trend, den du persönlich super interessant findest? Und sehr konkret, was glaubst du, wo werden wir im Fintech-Markt, aber auch im Innovationsumfeld auf jeden Fall dieses Jahr noch was sehen, wo du sagst, hey, das ist total spannend für dich selber persönlich?
Also für mich selber persönlich, was mich gerade umtreibt, und das ist jetzt überhaupt nicht überraschend, weil wir das wahrscheinlich alle in irgendeiner Form schon auf dem Zettel hatten, aber ich hatte vorhin auch ein Gespräch dazu, ist das ganze Thema Apple Vision Pro. Wir haben alle dazu schon was gepostet, gelesen und so weiter und so fort. Ich durfte es neulich ausprobieren. Also ich glaube, da wird wirklich viel kommen, weil es wirklich ein erstaunlich gutes Erlebnis ist und ich glaube, das kann tatsächlich viel verändern.
Da habe ich noch mal eine Frage zu. Ja. Da gab es letztens einen sehr kritischen Artikel von Nils Wischmeier bei unseren Freunden von Payment and Banking, der nämlich gesagt hat, total schwachsinnig, was soll ich mir da so ein Tablet vor die Augen hängen und fürs Banking, was soll das? Ja? Alles, was ich da machen kann, kann ich eigentlich heute auch schon auf einem Screen machen, da brauche ich keine Brille für 3.500 Euro kaufen. Was glaubst du konkret, oder was glaubst du, ist ein konkreter Use Case für Banken?
Einen konkreten Use Case kann ich dir noch nicht aus dem Hut zaubern, weil da sind wir gerade dran.
Okay.
Das ist genau das.
Müssen wir nächstes Jahr nochmal sprechen.
Ja. Auf jeden Fall. Das ist genau das, was uns gerade beschäftigt, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, das Ding ist teuer und das wird nicht jeder sofort zu Hause haben. Ich privat werde es mir wahrscheinlich auch nicht in erster Linie kaufen, also zumindest nicht die erste Version davon. Und gleichzeitig ist das Erlebnis tatsächlich wirklich ein anderes und ehrlich gesagt, die Argumente haben wir auch beim Handy gehört damals. Sie ist noch klobig. Ich glaube auch nicht, dass die Art, wie sie momentan ist, der Weisheit letzter Schluss sein wird und gleichzeitig das Erlebnis ist wirklich ja, nochmal ein anderes und kann wirklich das, eine Veränderung mit sich bringen. Aber folgt dem Sparkassen Innovation Hub, sobald wir eine Lösung haben, kommunizieren wir die gerne und teilen die natürlich gerne.
Und ihr seid auch, ihr habt auch eure Hauskonferenz jetzt auch, glaube ich, heute verkündet, also die Innovation Days, zumindest für die Sparkassen, die jetzt hier sind, glaube ich, im Juni. Wir machen den Sack zu. Vielen Dank, Anna, vielen Dank, Björn, vielen Dank, Thorsten, und ja, allen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön.